Hallo, ausnahmsweise eine kurze Vorbemerkung zur folgenden sehr lustigen und eigentlich zeitunabhängigen Ausgabe von Lakonisch Elegant, aber ich sag's trotzdem, die wurde aufgezeichnet am 17. Dezember. Und außerdem auch noch wichtig, das ist die Ausgabe, auf die eine Woche Lakonisch Elegant Pause folgt. Ab dem 13. Januar sind wir wieder zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
Heute mit
Simon Sahner
und mit Christine Watti. Hallo, aber das stimmt ja gar nicht. Jetzt tun wir wieder so wie beim letzten Mal, als wären wir nur zu zweit. Ist aber Quatsch.
Nein, wir sind heute sogar zu viert.
Genau, richtig. Wer ist denn da noch dabei? Hallöchen.
Also zum Beispiel Johannes Franzen aus Bonn.
Und Berit Glanz ist auch dabei.
Einmal im Monat treffen wir uns, reden über Bücher oder andere oder größere Literaturthemen, die uns interessieren. Das letzte Mal haben wir geredet über Sexpartys, Drogen und Literatur. Seitdem hat sich in der Welt eigentlich überhaupt nichts geändert. Es ist einfach genauso boring oder auch schlimm, je nachdem, wie man es betrachten möchte, wie vor 4 Wochen, richtig?
Ja, genau. Gut. Also es ist immer noch keine Party, keine Ekstase draußen. Deswegen müssen wir die jetzt im Studio hier machen.
Ja, das stimmt. Hier, Johannes und Berit, was habt ihr eigentlich damals gedacht, als ihr unsere Sex- und Party-Folge angehört habt? Weil die haben damals Simon und ich gemacht.
Mir ist ganz warm geworden dabei.
Wirklich?
Wow. Ich habe dann gleich mein Perlwein aufgemacht und eine ganz dicke Zigarre angesteckt und mir diese Folge angehört.
Was ist das denn für eine Party, ganz ehrlich?
Es waren 2 harte Jahre.
Ich finde vor allem den Aufbau sehr gut, dass wir erst über Geld gesprochen haben, dann über Party und jetzt zum Thema heute. Und zwar gab es in den letzten Monaten, wurde das sehr viel viral geteilt in sozialen Medien, eine Website, die nennt sich Nestflix. Klingt wie Netflix, ist aber Nestflix. Und auf dieser Website, wenn man da drauf geht, findet man auch bei Google, kann man ganz viele Filme und Serien anschauen, die in Filmen und Serien zitiert werden. Also wenn in Filmen und Serien irgendwas vorkommt, worauf sich bezogen wird, was es aber eigentlich gar nicht gibt. Und diese Filme und Serien sind da quasi abgebildet, so wie auf der Netflix-Plattform, die meisten ja kennen. Es sind also Filme und Serien, die es noch nicht gibt. Und wir wollen heute über Bücher sprechen, die es noch nicht gibt. Es gibt aber leider keine Amazon-Nestflix-Seite oder so, wo man die angucken könnte, sondern wir sprechen in einem breiten Rahmen darüber, was für Bücher es geben sollte, welche Bücher es noch nicht gibt, wie man über Bücher spricht, die es noch nicht gibt und über Bücher, die man sich wünscht.
Das ist total sehr gut. Das ist vor allem auch übrigens gut, weil bei euch, wenn ihr das gerade hört, also nicht bei euch hier im Studio und in diesem Setting, sondern den Hörerinnen und Hörern, ist möglicherweise der 30. Dezember, vielleicht auch der 31., man weiß es nicht genau. Das heißt, man kann auch sogar so ein paar Tipps hier abholen, mit welchen literarischen Stoffen man sich demnächst 2022 beschäftigen sollte, die rausbringen könnte und dann auf jeden Fall Fans und Friends bei 54 Books und Lakonisch Elegant hätte. Wir sind auch eine kleine Inspirationsrunde, würde ich mal sagen.
Ganz genau. Ich habe ja vor allem irgendwie die Angst, dass irgendeines von den Büchern, die es ja nicht gibt und über die wir heute noch sprechen werden, dass es das vielleicht doch irgendwo gibt. Also, dass wir über irgendein Buch sprechen, von dem wir uns alle sicher sind, es gibt es nicht. Und dann meldet sich irgendjemand und sagt, hier, da ist dieses Buch.
Ja, oh Gott, das könnte peinlich sein, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich hätte mal gerne so ein Buch, wo lungenkranke Menschen zum Beispiel auf so einem Berg sitzen.
Ja, ich träume von einem Buch, in dem ein alter Mann gegen einen Fisch kämpft. Komisch, aber das würde ich wirklich gerne mal lesen.
Oh Gott, danach können wir diese Kooperation wahrscheinlich vergessen, wenn wir jetzt als völlig inkompetent sichtbar machen.
Würde mich aber jetzt trotzdem mal interessieren, also auch auf die Gefahr hin, dass wir uns damit blamieren, aber was wären denn jetzt so auf Anhieb Bücher, die ihr euch wünschen würdet oder die es noch nicht gibt?
Ich sage das immer wieder, dass ich mir das wünsche und ich werde es auch irgendwann schreiben. Ich wünsche mir sowas wie ein Stifterbuch, wo die ja dann irgendwie in den Alpen sind und sich die Steine angucken und das Wetter ist schlecht, aber im Weltraum. Also Stifter, das ist auch ein Zungenbrecher tatsächlich, Stifter in Space. Das ist das,
also Buch,
was ich mir wünsche.
Du meinst Adalbert Stifter, der Autor von Der Nachsommer und Bunte Steine. Das ist so ein realistischer Autor, der übrigens als einer der langweiligsten Autoren aller Zeiten gilt, im 19. Jahrhundert schon damals.
Aber das im Weltraum.
Das im Weltraum, okay. Ja. Ist das nicht einfach Star Trek?
Berit wünscht sich langweiliges Science Fiction. Also das hätten wir jetzt dann schon mal festgestellt.
Genau. Und die gibt es wahrscheinlich schon, ich kenne sie bloß nicht.
Ich hatte mir heute Nachmittag überlegt, ich würde eigentlich gern mal einen Roman über die PartnerInnen von allen bisherigen Bundeskanzlern der Bundesrepublik, also Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern lesen, so auf mehreren Zeitebenen über das Leben der PartnerInnen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand den Gedanken ganz spannend. So eine Geschichte der Bundesrepublik aus der Perspektive der PartnerInnen.
Aber also nicht so Home-Story-Gala-mäßig, dass sie immer irgendwann alle mal einmal durchziehen müssen, sondern eher
einen schönen, realistisch durcherzählten Roman, sozusagen eine Fiktionalisierung dieser Personen oder auch ein sehr gutes erzählendes Sachbuch darüber, würde ich auch nehmen.
Aber Simon, wenn wir die ganzen Ex-PartnerInnen dann in Weltraum transformieren, dann könnten wir eventuell zusammenkommen.
Mit Adalbert Stifter noch.
Genau, mit Adalbert Stifter.
Es ist allerdings, Simon, also zum einen, das ist ja schon ein Unterschied, ob es jetzt ein Roman oder ein Sachbuch wäre. Sachbuch kann ich mir gerade fast besser eher vorstellen, aber Roman ist natürlich interessanter. Ja. Es gibt von Gore Vidal so eine Reihe von Romanen über die amerikanische Geschichte und da sind auch ein paar dabei, die sich irgendwie auf Präsidenten und Politiker beschränken und sowas kann ich mir natürlich schon vorstellen, so eine Romanreihe von einer Autorin, die quasi anhand der Frauen dann sozusagen die Geschichte der Bundesrepublik erzählen, aber ich glaube, da bräuchte schon jede einen Roman. Ein Roman ist nicht groß genug für Doris Schröder-Köpf und Hannelore Kohl.
Und Joachim Sauer.
Stimmt, ja.
Ich sag's jetzt gleich, bevor ich gleich dran bin und dann mich so fühle wie in der Schule. Ich nämlich habe überhaupt gar nicht so einfach so einen Plot im Kopf, den ich mir wünschen würde. Und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum das so ist. Und dann, glaube ich, habe ich für mich zumindest beschlossen, es liegt auch daran, dass ich tatsächlich ganz stark das Gefühl habe, ganz viele Dinge, die ich gerne lesen wollen würde, zum Beispiel irgendwie, also die ich so im Buchladen jemandem erzählen würde und sagen würde, haben Sie nicht sowas in die Richtung? Das gibt's tatsächlich wahrscheinlich. Und weil ich so viele Dinge erwarte in der ganzen Literaturwelt, an denen ich achtlos vorbeigegangen bin oder für die ich keine Zeit hatte, fällt mir das total schwer, mir so einen fiktiven Stoff auszudenken, weil ich brutal Angst hätte, dass es das alles schon ungefähr irgendwo gibt und dass das totaler Quatsch ist und irgendwie aber ich könnte natürlich noch so eine Radiomoderatorin als Hauptperson beisteuern, die auch irgendwie im Weltall unterwegs ist, wenn du willst, Berit.
Mit einer Runde Präsidentengattinnen und Gatten, das fände ich.
Das ist,
das Schöne ist ja, dass dieses Sprechen über Plots oder dieses Zusammen in wenigen Sätzen was beschreiben, was bei anderen sofort ein Bild wachruft, was das sein könnte, das ist ja gar nicht so ganz neu. Ne? Das gibt es tatsächlich auch schon ganz schön lange und das irgendwie bei Stanislaw Lem ist das ohne Ende. Es gibt auch so ein Buch von 2014, das heißt Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher. Also dieses sich sozusagen Bücher imaginieren, die man gerne hätte oder über Bücher schreiben, ein Buchrücken schreiben für ein fiktives Buch oder eine Rezension schreiben, das gibt es schon lange und es gibt es vor allem ganz, ganz viel auf Social Media und wir haben vor der Folge tatsächlich mal gefragt, was die Leute sich eigentlich für Bücher wünschen, die es noch nicht gibt oder wir haben gefragt, was für Bücher, die es noch nicht gibt, möchtet ihr gerne lesen auf Twitter über den 54 Books Account und Menschen wollen wirklich viele Bücher lesen, oder?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Antworten bekommen, die auch in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Und wir können ja mal über ein paar von diesen Antworten sprechen und auch so ein bisschen schauen, in was für Richtungen die so gehen.
Aber da muss Johannes' Antwort noch einfließen, weil Johannes hat nämlich einfach gefragt und nichts gesagt.
Stimmt.
Das stimmt. Gehofft.
Ich konnte mich darum drücken.
Wer kommt jetzt noch im Weltraum dazu?
Mir ging es ähnlich wie Christine und als ich mir die Frage sozusagen überlegt habe, dachte ich, da muss es ja hunderte von Antworten geben, weil man ja ständig irgendwie, wenn man unzufrieden ist mit irgendwas oder denkt, davon hätte ich gerne mehr, sich vorstellt, was man gerne lesen möchte, aber dann konkret. Was ich gedacht hatte, war, ich hätte gerne mehr Romane oder Erzählungen im Allgemeinen, die sich quasi auf so die Kommunikationsmöglichkeiten der neuen Medien beziehen. Also ich hätte gerne mehr E-Mail-Romane, mehr SMS-Romane, mehr Twitter- und Chat-Room-Romane, weil ich glaube, da sind echt ganz krasse erzählerische Möglichkeiten. Also es gibt solche Romane natürlich auch, aber ich finde zu wenig. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr einen Roman gelesen, wo ich seit langem mal wieder überhaupt nicht aufhören konnte zu lesen. Also so richtig dachte, noch eine Stunde arbeiten, dann darf ich wieder, nämlich von Janice Hallett, The Appeal. Der ist im Deutschen ein bisschen blöde übersetzt mit Mord zwischen den Zeilen. Und das ist ein Roman, der fast ausschließlich aus E-Mails besteht. Und da habe ich gedacht, sowas noch mehr. Und vielleicht dann nicht mit so einer fast schon wieder historischen Kommunikationsform wie E-Mail. Aber also ich glaube, da ist echt viel zu holen. Und das ist ja tatsächlich was, was dadurch einfach auch deswegen, weil es diese Kommunikationsmittel noch nicht so lange gibt, wahrscheinlich auch noch nicht so weit verbreitet ist.
Ja, aber das ist super. Ich finde es super. Ich schließe mich sofort an. Jetzt kann ich das nachtragen. Ich habe jetzt doch auch eine Idee. Ja. Ich nehme Johannes Idee auch. Also das ist meine Idee. Aber das stimmt wirklich, weil es gibt ja manchmal so Romane und Literatur oder Filme oder so, wo das natürlich, klar, das wird jetzt sichtbar gemacht, diese Art der Kommunikation. Und manchmal trifft es das auch, dass man denkt, ah, das ist jetzt so ganz gut, ich muss jetzt gerade eher an Serien denken. Aber dass genau dieses Geschriebene nicht sofort so, Entschuldigung, cringe ist oder auf so eine komische Art und Weise genau nicht funktioniert oder immer ein bisschen hinten dran ist, weil sich das auch so schnell ändert, welche, weiß ich nicht, Emojis oder welche Sachen man benutzt, ohne dass man, also und sich dann auf der einen oder anderen Seite der Kommunikationslässigkeit positioniert. Das ist tatsächlich, da wäre ich auch dabei. Das habe ich auch, aber ich darf den Satz nicht sagen, das habe ich auch so noch nirgends gelesen, weil ich es natürlich so noch nirgends gelesen habe. Natürlich.
Morgen fluten Zuschriften, ja, den Deutschlandfunk. Sie haben meinen Internetroman nicht beachtet.
Dazu haben Sie mich doch interviewt in Ihrer Sendung.
Das Ding ist, die Schwierigkeit, sich da was auszudenken, hat, glaube ich, auch einen Grund. Und den hat man, denke ich, auch in den vielen, vielen, vielen Antworten bemerkt, die wir quasi auf unsere Frage auch im Internet bekommen haben. Nämlich, dass man sich schwer Bücher vorstellen kann, die es nicht so schon gibt. Und dann quasi immer im Modus, dass entweder davon gerne noch mehr oder davon gerne anders. Also auffällig fand ich zum Beispiel, dass sich viele Leute Bücher gewünscht haben von Autoren, die eben schon oder Autorinnen, die gestorben sind. Und wo man dann gesagt hat, ja, hier fehlt mir oder ich würde gerne lesen den neuen Scheibenwelt-Roman zum Beispiel von Terry Pratchett, dem Fantasy-Autor, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Oder etwas von Wilhelm Hauff, dem romantischen Schriftsteller nach 27, der ist da halt verstorben. Oder etwas von Herrndorf oder von Crichton, also alles Autoren, die verstorben sind. Und da hat man sich dann gewünscht, die Romane zu lesen, die sie sozusagen nie schreiben konnten, weil sie halt verstorben sind. Fand ich auch ein bisschen traurig, aber das ist quasi so eine Art, darauf zu antworten. Man nimmt etwas, was es schon gab und sagt, ich hätte gerne mehr davon gehabt, aber es geht ja nicht, weil die Leute sind ja verstorben. Das fand ich eine interessante Form von Nachdenken auch über Literatur. Also man trauert um Romane, die nicht mehr geschrieben werden können eigentlich.
Wobei ich im Anschluss genau daran auch den Eindruck hatte, das ging zum Teil auch so ein bisschen in Richtung oder in die Richtung, die dann inzwischen häufig durch Fanfiction ersetzt wird. Mhm. Also wir hatten eine Antwort, da hieß es, man hätte gern den 8. Band der Recherche von Marcel Proust, in dem sich der Ich-Erzähler dann unsterblich und glücklich in einen Tänzer oder Soldaten verliebt. Also sozusagen dann noch die Geschichte an den Roman drangehängt, die sozusagen die ganze Zeit im Hintergrund geschwelt hat und die dann in dem letzten noch fehlenden Band dann sozusagen endlich erzählt wird. Und dann sind wir ja ganz nah an dem, was in der Fanfiction passiert, wenn LeserInnen die Romanwelten fortführen nach dem Ende des abgeschlossenen Romans von der Autorin oder dem Autor.
Habt ihr da irgendwas, was ihr euch wünscht? Also so eine Alternativversion oder so eine Fortsetzung von einem bereits existierenden Buch? Also wir hatten jetzt Marcel Proust, wir hatten, in den Antworten gab es auch Ulysses, ne? Ulysses 2, der 17. Juni, das fand ich super witzig.
Also zu einem muss man, glaube ich, kurz erklären, was Fanfiction ist. Das ist quasi, wenn Fans von einem literarischen Werk oder einem literarischen Universum das Werk quasi auf eigene Faust weiterschreiben. Und davon gibt es auch inzwischen wahnsinnig, wahnsinnig viel, also in Bezug auf Harry Potter, aber auch auf viele andere. Und das ist ja quasi, wie Simon gesagt hat, eigentlich auch eine Art von Wunscherfüllung, die genau darauf reagiert, dass bestimmte Bücher halt nicht geschrieben wurde von bestimmten Autorinnen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gerade gemerkt, dass es das nämlich doch schon gibt. Es gibt so bestimmte Universen, die sind eben abgeschlossen, wie zum Beispiel Agatha Christie. Ich bin gerade wieder total drin in dem Erzähluniversum des belgischen Detektivs Hercule Poirot und habe heute festgestellt, dass irgendeine andere Autorin wahrscheinlich mit dem Blessing, also mit dem Segen der Nachkommengemeinschaft, da einfach weitere Hercule Poirot-Romane geschrieben hat. Und das denke ich tatsächlich oft bei so älteren Sachen, aber tatsächlich ist es ja dann so, dass das tatsächlich auch oft weitergeschrieben wird. Also wir haben ja inzwischen auch neue James-Bond-Romane und Sherlock-Holmes-Romane und so weiter. Dementsprechend bin ich da gerade befriedigt. Muss jetzt nochmal nachdenken, ob es da was gibt, was mir fehlt.
Es gibt von Joan Aiken, gibt es mehrere Bücher, glaube ich, in denen sie so Seitencharaktere von Jane Austen nimmt und die dann quasi denen eigene Bücher zuschreibt. Ich glaube, das hätte ich sonst gesagt. Ich finde es immer toll, wenn man irgendwie die Geschichte bekommt von so prägnanten, aber irgendwie vernachlässigten Nebenfiguren, wo man eigentlich wissen möchte, wie geht es eigentlich mit denen weiter. Das fand ich irgendwie toll. Da hätte ich eine ganze Reihe von Büchern, die ich irgendwie gerne noch hätte, glaube ich.
Also mir geht es eher so, dass ich mir ab und zu denke, ich hätte gerne von Büchern, die es tatsächlich schon gibt, die Version von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin.
Das Cover.
Weil ich nämlich,
Covertitel.
Ja, sozusagen.
Den Remix.
Weil ich nämlich zum Beispiel das Thema und das Grundsetting des neuen Romans von Jonathan Franzen eigentlich sehr, sehr spannend finde. Aber alles, was ich über den Roman gehört habe, hat zumindest mir vermittelt, dass ich ihn eigentlich nicht lesen will. Und wenn den ein anderer Autor, eine andere Autorin geschrieben hätte, dann hätte er mich vielleicht dann doch mehr interessiert, ihn zu lesen. Also ich glaube, es gibt viele Romane, die ich lieber von anderen gelesen hätte, sozusagen. Mm.
Das ist ja auch eine lustige Idee, eigentlich. Das stimmt. Man müsste einfach sagen, so kann man das ihnen abkaufen? Also einfach nicht das Buch, sondern nur die Idee, und können wir die bitte mit jemandem Guten machen?
Das Interessante ist doch, dass das bei fast allen anderen medialen Formen von Kunst eigentlich gang und gäbe ist,
stimmt,
irgendwann zu sagen, wir machen ein Remake oder wir verfilmen den Stoff nochmal. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, bei Computerspielen, gibt es gerade so eine starke Tendenz, auch schon länger, dass man quasi alte Computerspiele, die damals nur, weiß nicht, für einen ganz schlechten Rechner halt funktioniert haben, nochmal remastert, weil die Rechner jetzt viel schneller sind. Und man sagt, naja gut, das Spiel war damals gezwungenermaßen schlecht, weil die Technik schlecht war. Jetzt haben wir die Technik, um es besser zu machen, jetzt machen wir das einfach nochmal. Und ich habe mich irgendwie gefragt, gibt es dazu ein Äquivalent mit Romanen? Also dass man zum Beispiel, wie Berit vorhin ja angesprochen hat, Adalbert Stifters Nachsommer nimmt. Ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, der wirklich berühmt dafür ist, super langweilig zu sein, und sagt, den remastern wir jetzt nochmal. Den remastern wir jetzt einfach nochmal. Da bauen wir jetzt einfach noch ein bisschen Sex und Crime ein und verfilmen den einfach neu.
Mit so Grundstrukturen gibt es das ja, ne? Romeo und Julia als sozusagen Trope findet man ja in 1000 Büchern. Aber das Interessante bei einem Remake, bei Filmen und ja auch bei Computerspielen ist ja, dass man so wahnsinnig eng am Originalmaterial bleibt, ne? Also das ist in der Literatur, glaube ich, wirklich gar nicht. Also dass man wirklich einfach das nochmal komplett neu schreibt, aber ganz eng am Original bleibt, bloß eben andere Sprache, oder jetzt hat Romeo halt irgendwie ein Handy oder so, aber ansonsten ist alles gleich.
Eine bessere Grafik halt, einfach mal aufpolieren.
Ja, genau.
Ein bisschen Goethes Sprache verbessern, da ein bisschen.
Aber ich überlege die ganze Zeit trotzdem immer noch weiter. Ich habe so Bücher, aber das habe ich leider auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt, deswegen habe ich Angst, dass die Leute denken, ich kenne nur ein einziges Buch, aber das stimmt auch überhaupt gar nicht. Ich sage es gleich vorweg, Disclaimer, ich kenne auch mehrere, aber ich habe schon mal hier vor vielen, vielen wahrscheinlich wirklich sowas wie vor 100 Folgen vom Jahr des magischen Denkens von Joan Didion erzählt und überhaupt allen anderen Joan Didion Sachen. Da manchmal denke ich höchstens sowas, ich würde gerne nochmal es nicht gelesen haben. Aber ich, also um nochmal von vorne anzufangen und anfangen zu können, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir schwer denken, sie soll das doch bitte nochmal weiter erzählen, weil das da meistens nicht funktioniert.
Aber was mir genau dazu einfällt, ist, dass ich mir häufiger denke, ich würde jetzt gerne etwas von dieser Autorin in der aktuellen Gegenwart lesen.
Mhm,
also wie würde sich zum Beispiel Joan Didion jetzt in einem Essay über die Corona-Pandemie äußern? Oder wie würde irgendein anderer Autor, eine andere Autorin dieses und jenes Weltereignis in irgendeiner Form essayistisch begleiten oder in einem Roman umsetzen und so weiter. Und gleichzeitig habe ich umgekehrt auch die Situation, dass ich mir ab und zu denke, ich bin ganz froh, dass diese Person über die aktuelle Zeit nicht mehr schreiben kann. Also das habe ich umgekehrt auch. Also
das stimmt.
Ich denke mir das häufig bei Jörg Fauser, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftigt habe, wo ich sagen muss, ich bin sehr froh, dass der aktuell nicht mehr das Weltgeschehen kommentieren kann, weil ich befürchte, er wäre in bestimmte politische Richtungen abgedriftet.
Aber Fauser in Space? Ich meine, ich habe den Verdacht, dass viele Bücher einfach gut wären, wenn man einen in Space dran setzen würde. Kierkegaard in Space.
Das stimmt.
Oder alles wäre doch super in der Zukunft und im Weltraum. Und dann alles nochmal schreien.
Ja, oder auch diese Sachen, die man vielleicht gar nicht mal so gut findet, wie Knausgard einfach in Space. Vielleicht ist es dann anders.
Ja,
vielleicht
ist
es dann irgendwie wieder lustig oder leichter.
Das wird dann eng mit den Tacken im Wald. Ne? Weil der kackt doch da immer in die Natur. Dann in der Schwerelosigkeit. Schau uns sofort besser.
Auf jeden Fall.
Also, was auf jeden Fall interessant war, ist, dass auch viele Leute tatsächlich gesagt haben, ihnen fehlt sozusagen eine bestimmte Konstellation oder ein bestimmter Autor jetzt gerade in der Corona-Krise. Also zum Beispiel, was würde Roger Willemsen in der Corona-Krise schreiben? Womit wir natürlich wieder bei dieser Trauerarbeit sind um nicht geschriebene Bücher, die eben deshalb nicht entstehen können, weil die AutorInnen tot sind. Aber es hat auch zum Beispiel eine Person geschrieben, das in der Pandemie geschriebene Sequel zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Also quasi ein Roman, der dann sozusagen auf Thomas Manns Hochstapler-Roman Felix Krull irgendwie verweist, aber eben in der Pandemie. Also man nimmt quasi einen Stoff oder eine Geschichte und sagt, wie wäre das wohl, wenn der quasi in der Pandemie spielen würde? Und ich meine, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich auch viele Sachen dazu geschrieben, warum die Literatur vielleicht warten sollte mit der Pandemie und der Verarbeitung der Pandemie. Es wäre natürlich trotzdem auch interessant, sich die Frage zu stellen, welche Corona- oder Pandemiebücher fehlen oder hätte man gerne, dass sie geschrieben werden?
Habt ihr da schon eine Antwort drauf?
Also ich bin vor allem interessiert daran, wie in Literatur umgegangen werden wird mit dieser Sorgearbeit in der Pandemie und dieser Erschöpfung und so. Und ich denke, da wird noch einiges kommen und das wird sehr spannend werden.
Das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig hätte ich dann immer Angst, oder wenn ich überlegen müsste, ist das der Corona-Roman oder das Corona-Thema, was ich gerne lesen würde, dann würde ich im Moment immer noch denken, gerade würde ich nicht gerne nochmal lesen, wie wahnsinnig anstrengend mein Leben logischerweise ist. Sag mal.
Irgendwie, ich erinnere das aber nicht mehr genau, wer es war, aber irgendwo habe ich, glaube ich, einen Tweet gesehen und das passt nämlich jetzt tatsächlich wieder total zum Thema, wo jemand einfach nur eine Plotskizze gemacht hat für was man gut erzählen könnte und das war so Romance in der Pandemie.
Ah.
Also wie zwei Nachbarn sich ineinander verlieben, wenn sie aber nur in ihrer Wohnung sein dürfen. Ja, so halt über die Balkone oder so. Ich erinnere das auch nur noch so halb, aber das fand ich total toll. Mhm. Also Liebesgeschichte in Pandemie ist doch einfach super. Es gab auch mal diesen Tweet, wo es darum ging, eine Horrornovelle. Man ist dann morgens aufgewacht und ist gefangen im Zoom und dann kann man irgendwie nur in Zoom bleiben, seine ganze Existenz. Ich meine, sowas antwortet ja auch auf die Pandemie und ist aber gleichzeitig irgendwie wahnsinnig interessant und lustig. Und man hat sofort nur schon von der Skizze ein totales Bild vor sich, wieso dieser Roman oder Film oder Serie oder was auch immer skizziert wird, funktioniert.
Ja.
Vielleicht ist quasi die grundsätzliche Frage, wenn wir sozusagen über den Schock hinweg sind und die ethischen Probleme, die damit verbunden sind, auch überwunden sind, was sind die erzählerischen Möglichkeiten? Also gar nicht so sehr, wie verarbeitet man dieses oder jedes Thema, sondern wo ist quasi die Möglichkeit, eine spannende neue Geschichte zu erzählen? Und da finde ich das mit der Horrornovelle, ich erinnere mich da auch noch dran, wo man in Zoom gefangen ist und dann nur von Meeting zu Meeting switchen kann, das wäre ja quasi dann auch wiederum ein Roman, der so die neuen Kommunikationsmöglichkeiten aufgreift, nämlich der Zoom-Roman. Und ich meine, was haben sich in den 1,5 Jahren schon für Dramen auf Zoom abgespielt? Also ich meine, ich muss nur erinnern an den berühmten New Yorker Autor, der dabei erwischt wurde, wie er sich da selbst befriedigt hat und daraufhin dann unter dem großen Spott der Öffentlichkeit gefeuert wurde. Und wenn das keine Romanhandlung ist, da weiß ich aber auch nicht.
Das stimmt.
Also,
aber ist das nicht ein Philip Roth-Roman oder irgendwie so ein neuer Franzen? Also nicht Buchfranzen.
Ja, das ist halt eine Comedy of Manners, also ein Roman, der die sozialen Gegebenheiten aufgreift und der ja dann gleichzeitig auch ein Twitter-Roman wäre, weil das ganze Ereignis hat sich natürlich dann danach in den sozialen Medien als quasi öffentliches Spottereignis oder wahlweise, der Autor wird es wahrscheinlich als Prangerereignis, als Shitstorm und Shaming wahrgenommen haben. Aber die Geschichte selbst ist natürlich 1A, wenn aber sie dir nicht selber passiert ist.
Der könnte doch dann irgendwann in diesem Roman dann den anderen Dude treffen, der wiederum geduscht hat während einer Konferenz.
Und ja, und dann noch die Katze, den Katzenrichter, der den Filter nicht ausgekriegt hat.
Genau.
In so einer Selbsthilfegruppe treffen sich all die Leute, die halt in so Videochats richtig schlimme Erfahrungen gemacht haben.
Okay,
das ist ein gutes Theaterstück auch.
Das ist super.
Ja, pass auf, darauf habe ich jetzt, das muss ich jetzt mal sagen, darauf habe ich so richtig Bock. Ich will jetzt eigentlich sofort eine Novellensammlung, wo quasi jede Kurzgeschichte einen dieser Fälle verarbeitet. Vielleicht auch so ein Essay-Buch, irgendwie so über die besten Zoom-Fails und was sie über die Conditio Humana im Jahr 2021 sagen. Ich habe da jetzt richtig, bin jetzt richtig heiß drauf.
Kann man es irgendwie schützen? Können wir jetzt sagen, es ist jetzt geschützt, diese Idee?
Aber das ist ja das Schöne an solchen Ideen, oder? Man schmeißt sie in den Raum rein und dann passiert da vielleicht was mit. Das finde ich irgendwie, also zum Beispiel in den sozialen Medien, das ist ja so großzügig, dass man so viele kreative, kurze Ideen einfach irgendwie rauswirft und dann schaut man mal, ob irgendjemand was draus macht.
Okay, ich will es doch nicht schützen, aber zumindest müsste irgendwo stehen, 54 Books lakonisch elegant haben.
Wir schreiben ein Essay, aber über die Katze, ich glaube, die würde ich mir gerne blocken. Aber das hatten wir auch, wir hatten in den Antworten auch eine ganze Reihe von, also die gar nichts mit Corona zu tun haben, sondern wirklich so freispulende Kreativität irgendwie, ne? Also wir haben die Trauerarbeit, wir haben die Fortsetzungsgeschichten, wir haben die Weitererzählung, wir haben aber dann auch wirklich Sachen, die ganz, also ganz kreativ sind, aber so ganz alleinstehend, ne? Also irgendwie, jemand wünscht sich eine Liebesgeschichte mit ganz viel offener Kommunikation und all die Sachen, die man ständig bereden muss, also realistisch quasi. Und das jetzt, da vielleicht kennt jemand auch sowas, das wäre ja auch toll. Dann hätten wir quasi jetzt Service geleistet mit diesem Podcast.
Ich meine, eine Sache, die wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass auch viele Antworten quasi gefordert haben, dass bestimmte Stoffe zum Leben von marginalisierten Menschen, die vielleicht bisher noch nicht so stark in der Literatur vorgekommen sind, irgendwie fehlen und dass das irgendwie eine größere Rolle spielen sollte. Da kam auch einiges und das ist natürlich auch ein ganzer Bereich, wo eben noch sehr viele Möglichkeiten existieren.
Klingelt's?
Hat's jetzt grade, klingelt. Das hat man gehört, ne?
Mhm.
Das macht nichts. Aber ich finde, ihr habt es ja selber so gut strukturiert, ne? Und auch schon an den Antworten gesehen, die auf Twitter kamen und so weiter, dass es, wenn man jetzt sich so ein Bücherregal vorstellt, dass man so einrichtet für diese Folge, dann gibt es eben die Fortsetzung oder die Alternativversion bereits existierender Bücher, das haben wir schon besprochen. Dann gibt es eben Romane, Geschichten, Essays etc. über Themen oder Diversitätsthemen, in denen die jeweilige Person, die sich sonst nicht gesehen oder erzählt fühlt, bisher einfach da einen Fokus drauflegen wollen würde. Dann gibt es Romane mit so einer Wunschhandlung. Kann man das so sagen? Ihr könnt es jetzt auf jeden Fall ergänzen. Das ist doch das, was man so, oder sind die großen Pfeiler unter, sag doch mal, was du gerne lesen würdest.
Ja, aber ich finde daran irgendwie so spannend, dass es ja offensichtlich diesen Impuls gibt, so eine, also die Frage ist ja, ob jedes Mal, wenn jemand sagt, ich wünsche mir das und das oder ich wünsche mir ein Buch über fliegende Schweine oder so, ob das wirklich ein Wunsch ist oder ob sozusagen die Formulierung von so einem Mini-Plot nicht eigentlich schon der literarische Text ist. Jetzt wird's Meta, ne? Aber das ist, also es gab zum Beispiel mal einen Tweet von Daniel Schirovi, der schrieb, er hätte große Lust, eine Literaturgeschichte des frühen 22. Jahrhunderts zu schreiben. An Beispiel hat er dann halt einen Tweet gemacht, in dem er drei Titel genannt hatte von drei Klassikern aus einer Zukunftsperspektive aus den Dekaden nach dem ersten Kontakt. Und diesen drei Klassikern hat er eben die Namen gegeben, Hope Underway, Meet und Specks in the Dark, also quasi Literatur aus der Zukunft. Und es war wie so ein kreativer Impuls, der dann losgegangen ist, der dann damit endete, dass er sogar ein Call for Paper geschrieben hat für ein akademisches Buch einer Literaturgeschichte des 22. Jahrhunderts, also so wie wir das machen würden mit einer Literaturgeschichte zum 16. Jahrhundert oder so. Und die Leute haben unendlich viel darauf geantwortet, halt mit Überschriften, die dann sozusagen passen würden für so einen wissenschaftlichen Sammelband oder für so eine Literaturgeschichte. Er schreibt dann zum Beispiel selber, dass er den Beitrag schreibt über Alien-Skeptiker und das populäre SF-Alternate-History-Subgenre, in dem der erste Kontakt nie passiert ist und man den Klimawandel daher nicht mit überlegener Fremdtechnologie rückgängig hat machen können. Oder der Autor Till Reeter schreibt, er möchte endlich über Subversion und Nostalgie des verpönten Genres Klimafluchtwestern schreiben. Also man denkt, es ist quasi eine komplette Literaturgeschichte der Zukunft. Und da frage ich mich eben, ist die Kunst quasi nicht in diesem Ausdenken eines Buches, und das Buch ist eigentlich vollkommen egal, also wie bei Stanislaw Lem, wenn er eben Inhaltsangaben oder Rezensionen schreibt für Bücher, die es gar nicht gibt. Also das ist sozusagen, das ist eigentlich das Kunstwerk, das Formulieren eines Buches, was es noch nicht gibt.
Ich glaube,
schweigt ihr.
Nein, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, weil da ja jetzt gerade bei diesem Beispiel der Literaturgeschichte des frühen 22. Jahrhunderts ist es ja eigentlich auch fast ein kollaboratives Schreiben, weil man eben gemeinsam nachdenkt und sich irgendwie gegenseitig Anregungen gibt. Also die Antworten auf diesen Call for Papers entstanden ja erst daraus, dass es sozusagen eine kreative Grundlage gab, auf der dann wieder aufgebaut wurde. Also das ist vielleicht auch eine Form des gemeinsamen Schreibens, wozu sich dann die sozialen Medien insbesondere eignen würden.
Toll ist ja auch, wie dann in dem Dialog, der sich darunter entfaltet, ja quasi eine Parodie gemacht wird von akademischem Dialog. Ne, wenn jemand schreibt, ich würde gern mitmachen, wenn das eher populäre Genre der Raumstation Robinsonaden auch okay ist, dann antwortet man sehr gerne, ich bitte darum. Also wenn man stellt sich die Leute alle in Jackett in der Kaffeeküche vor und es geht eigentlich um eine Literaturgeschichte des Barocks oder so. Also es ist da tatsächlich diese kollektive Kreativität, die sich entspannt, wenn man sich eben was ausdenkt, was es noch nicht gibt. Und das ist irgendwie so schön daran.
Und die Realität auf dem sogenannten Literaturmarkt bestätigt doch auch das, was du sagst, Berit, dass allein das darüber nachdenken und das miteinander verhandeln auf Social Media oder wo auch immer, dass das allein schon eben der literarische Text ist. Weil man könnte ja auch fragen, wieso gibt es denn, wenn doch alle so schöne viele Ideen haben, wieso gibt es denn nicht den Klimafluchtwestern und wieso gibt es denn all die Sachen nicht? Also man kann das ja bestimmt nicht nur wirtschaftlich beantworten und sagen, würden vielleicht nur 7 Leute lesen. Also man schreiben könnte man all das ja. Aber es ist vielleicht trotzdem dieser, was ich mir ausdenken würde, ist vielleicht genau das Tolle, weil man daraus nicht sofort so einen überzeugenden Plot entwickeln muss, den man dann irgendeinem Verlag vorsetzt, sondern dass man da bleiben kann, erstmal bei der Idee. Oder? Warum schreibt denn niemand all diese Bücher?
Naja, zum einen sind ja die Stoffe, die da angesprochen werden, also die lagen ja auch in der Zukunft, also dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch ein grundsätzliches Problem von Literaturmärkten und überhaupt Kulturmärkten, ist ja, dass man sozusagen erstmal sich darauf bezieht und auch darauf ausruht, was es schon gibt und was funktioniert und dass sozusagen das Ausdenken von ganz neuen Sachen erst überwinden muss. Die Phase überwinden muss, bis alles ausgelutscht ist. Und so entstehen ja quasi auch Innovationen. Also dieses Ausdenken von neuen Sachen, das spricht ja quasi auch über eine gewisse Unzufriedenheit mit dem, was existiert und dem, was produziert wird. Und ich glaube, das braucht halt einfach Zeit. Mir ist gerade, als Simon vom kollaborativen Schreiben gesprochen hat, aufgefallen, eine Sache, die gefordert wurde, und ich glaube, das ist der ultimative Zukunftsroman eigentlich, der jetzt in den nächsten 3 Jahren erscheinen wird, wenn er nicht sogar schon erschienen ist, weil Berit ja meinte, das Nachdenken darüber ist es vielleicht auch schon. Und zwar geht in Buchhandlungen in ganz Deutschland, das ist vor allem einer uns befreundeten Buchhändlerin Magda Birkmann aufgefallen, ein Herr Urban rum und klaut Bücher und versucht, die dann wieder zurückzugeben. Und inzwischen gibt es in verschiedenen Buchhandlungsgruppen auf Facebook und überall schon Austausch darüber, wo wieder dieser Herr Urban aufgetaucht ist. Und allein sozusagen die Suche und das Fachsimpeln über den Herrn Urban, der tatsächlich in ganz vielen unterschiedlichen Orten in Deutschland immer wieder auftaucht, um diesen ja nicht so besonders lukrativen Trick zu machen, also ein Buch klauen, dann für 20 Euro wieder zurückgeben, das scheint mir der ultimative digitale Roman der Zukunft zu sein, denn er ist kollaborativ geschrieben und im Wesentlichen entsteht er im Internet und spielt auch in digitalen Kommunikationsformen. Das wäre ein Roman, da hätte ich Lust drauf.
Ja, was bei diesem kollektiven Schreiben im Internet, was wir jetzt ja hatten mit dem Herrn Urban, aber was wir auch hatten mit der Literaturgeschichte des 22. Jahrhunderts oder auch mit diesen ganzen Impulsen, die ja gekommen sind auf unsere Frage nach den Büchern, die man gerne lesen möchte, die es aber noch nicht gibt. Was man daran erkennen kann, ist, glaube ich, dass ganz viel Kreativität entsteht aus der Freiheit, eben was Christine gesagt hat, dass man noch kein Buch pitchen muss, sondern dass man einfach hemmungslos, frei, schnell herumspinnen kann. Und diese radikale Kreativität, die gibt es ja auch auf Twitter zum Beispiel in diesen ganzen Bots, die halt so absurde Dinge verbinden zu irgendwelchen Plotvorschlägen. Es gibt zum Beispiel den recht populären Magic Realism Bot, also den magischen Realismus Bot, der ein bestimmtes literarisches Genre aufgreift, nämlich den magischen Realismus, und sozusagen so Mini-Plot-Skizzen baut, die eben zu so einem Buch passen würden. Also zum Beispiel Sowas wie, you are locked away in the heart of a scientist. Du bist eingeschlossen in das Herz eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin. Und da ist natürlich in so einem kurzen, prägnanten Tweet, ist dann eigentlich, kann man sich ein komplettes Buch drauf ausbauen. Und da kommen eben alle paar Stunden kommen eben solche Plotpointen. Also vielleicht ist das Reden über Bücher der Zukunft ganz spezifisch für die sozialen Medien.
Es ist ja irgendwie gleich der 31. Dezember, falls die Menschen das auch pünktlich zu Silvester hören oder es war sogar schon, wir wissen es ja auch nicht genau. Und kann man denn aus unseren ganzen Gedankenspielen tatsächlich was mit in das nächste Jahr nehmen? Also nicht vielleicht persönlich sowieso, was ihr euch für Texte wünschen würdet. Ich frage das jetzt so an euch, damit ich nicht antworten muss. Und oder auch vielleicht wirklich auch was Ideen oder so eine Vision von der Literatur im nächsten Jahr ausmachen würde. Auch anhand von, wie gesagt, Gedankenspielereien auf Twitter oder hier im Podcast.
Also, was ich an der Frage spannend finde, ist, dass die ganzen Bücher, die nächstes Jahr erscheinen werden, ja größtenteils schon geschrieben sind oder fast fertig geschrieben sind. Das heißt, wir hoffen jetzt sozusagen in etwas hinein, was es schon gibt, aber worauf ich mich...
Ist das so wie beten?
Ja, vielleicht. Worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, wären Romane über Politik, in denen es tatsächlich um das Leben von PolitikerInnen geht. Also ich glaube, weil wir gerade auch in den letzten 2 Jahren, in denen viele von uns extrem viel die Nachrichten verfolgt haben und verfolgt haben, wie der Politiker und die Politikerin auf das aktuelle Geschehen reagiert und so weiter. Und ich einfach gerne mal eine gut vorgestellte Handlung lesen würde über das Leben von PolitikerInnen in der Gegenwart in Deutschland. Also vielleicht hat ja irgendein Verlag das Manuskript jetzt gerade schon im Lektorat und wir sehen es im Herbstprogramm dann und darüber würde ich mich sehr freuen.
Und sagen wir dann, wir haben es vorausgesehen. Naja, mal gucken.
Ich hoffe, es ist nicht der Merkel-Roman. Bei den 800 Merkel-Büchern wäre das etwas, wo ich auch noch drauf warten könnte. Aber jede andere Politikerin auf jeden Fall. Vielleicht kommt der große Claudia-Roth-Roman. Das fände ich originell.
Nee, aber, also ich habe auf jeden Fall super Lust für, oder so große Lust auf Fiktion. Also wirklich ausgedachte Welten. Es muss jetzt nicht der magische Realismus sein, in dem jemand im Herz einer Wissenschaftlerin gefangen ist, aber wirklich das, was Literatur kann, nämlich sich Welten ausdenken. Es muss gar nicht so ganz nah an der realen Welt dran sein und es muss auch nicht so nah an der Person dran sein, die das Buch schreibt, sondern wirklich XY in Space.
Also du kommst nicht aus dem Space zurück, der Simon wiederum
kommt. Könnte auch die Tiefsee sein.
Okay, gut, Tiefsee oder Space, jedenfalls irgendwie weit oben, weit unten, irgendwo anders. Und Simon klebt auf jeden Fall an dem Politikbetrieb fest. Am Anfang noch die BundeskanzlerInnen, Gatten, Gattinnen und so weiter. Und jetzt dann am Ende das Leben eines Politikers. Wir sage ich schon, aber Johannes, bist du schon entschieden?
Ich würde gerne eine Form von Erzählen mehr lesen, die eben nicht das klassische realistische Erzählen ist. Und damit meine ich jetzt um Gottes Willen nicht anstrengende experimentelle Prosa, die kann ich auch nicht mehr sehen.
Aber in Space.
Ich möchte sagen, ich bin leider nicht so der Sci-Fi-Typ. Ich finde das irgendwie so geschummelt. Ich möchte es eigentlich schon realistisch im Sinne von in unserer Welt. Aber ich habe quasi dieses Jahr den neuen Jonathan Franzen-Roman gelesen und auch rezensiert und da ist mir aufgefallen, ich kann dieses eröffnet die Tür, sie war unglücklich, die Frau ist ein bisschen zu dick und ärgert sich deswegen, weil ihr Mann sie nicht mehr und so weiter. Diese ganze bürgerliche Elendsgeschichte, die dann immer auf die gleiche Art und Weise erzählt wird und die ja auch jetzt über 20 Jahre gut funktioniert hat. Der Stoff ist gut, das ist immer noch wichtig, aber ich hätte gerne irgendwie auf der ästhetischen Ebene, also auf der Ebene, wie das erzählt wird, was anderes und deswegen eben der E-Mail-Roman oder der Zoom-Roman, also quasi neue Formen des Erzählens, die jetzt nicht total verwirrend oder anstrengend sind, sondern immer noch super spannend, aber quasi weg sozusagen von die Sonne ging auf über Laramie oder so. Das wäre schön.
Aber es stimmt, wir können das überhaupt nicht mehr beeinflussen, das Jahr 2022, verdammt. Aber andererseits können wir vielleicht die Menschen beeinflussen, die uns zuhören und dann anfangen, Dinge aufzuschreiben. Es gibt ja auch in dieser Runde Menschen, die Bücher schreiben. Alle eigentlich außer mir.
Ja gut, Bücher in Anführungszeichen.
Was wünschen wir denn jetzt auch, abgesehen davon, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Es ist jetzt Silvester, Leute. Wir haben noch nicht mal irgendwie eine kleine Konfettikanone oder irgendwas mitgebracht. Wir haben nur Worte gehabt, dabei gehabt.
Wir haben eine Konfettikanone voller Worte. Das Berit war vor allem Space, aber es waren auch viele andere bunte Worte. Ich glaube, wir wünschen ein gutes neues Jahr. Die Leute sollen sich lieber Bücher und Zeitschriften kaufen, anstatt Fitnessstudio. Mitgliedschaften, das liest man dann vielleicht auch nicht, aber wenigstens hat man was für die Kultur getan und es ist nicht so teuer und tut nicht so weh.
Wobei die Fitnessgutscheine und Bücher ja eigentlich auf einer Ebene sind, weil, wie Johannes gerade gesagt hat, man lässt sie beide in der Ecke liegen, häufig. Aber ich wünsche jedenfalls allen Menschen, die diesen Podcast gehört haben, für das nächste Jahr nicht nur, dass es etwas entspannter wird wieder als dieses Jahr, sondern vor allem auch, dass sie sowohl die Fitnessstudios als auch die Bücher tatsächlich nutzen, weil ich glaube, das kann beides zu einem gelungenen Alltagsleben beitragen.
Wie seid ihr denn jetzt von Bücher zu einem Fitness-Inspirations-Podcast geworden?
Ich habe damit nichts zu tun, gar nichts habe ich damit zu tun.
Ich wollte eigentlich auch nur einen schneidenden Witz über Fitnessstudios machen, aber offenbar habe ich da bei Simon einen wunden Punkt erwischt. Sorry.
Ich wünsche einfach alles Gute und man kann ja mal sagen, 2021 war an vielen Stellen wirklich ganz schön problematisch und auch sicherlich wird es 2022 so weitergehen. Aber in diesem Jahr haben wir uns aneinander podcastmäßig angefreundet, angenähert, liebe 54 Books und Lakonisch Elegant. Wir sind eine kleine monatliche Fusion geworden. Darüber freue ich mich einfach jetzt mal sehr, um mal was Schönes zu sagen. Und nächstes Jahr machen wir das nämlich schon im Januar. Am vorletzten Donnerstag im Januar machen wir das einfach weiter. Genau. Nee, am letzten Donnerstag. Was rede ich denn? Ich weiß ja nicht mal, wann wir stattfinden, aber am letzten Donnerstag im Monat machen wir einfach weiter so, oder?
Es wird sehr schön und das war sehr schön. Wir haben uns auch sehr gefreut.
Ja.
Das klang jetzt, als hätte es ein Bot gesagt.
Ja. Die Folgen, die es noch nicht geben wird, da können wir dann
Folgen, uns noch nicht übertreten. Geben wird.
Die hätten darüber reden sollen, die hätten mal Leute fragen sollen, was sie sich eigentlich wünschen, was ist, weil das hätte schneller als der Literaturbetrieb hätten wir reagieren können. Naja gut, das fragen wir lieber mal
das
nicht.
Das fragen wir dann, wenn die Folge draußen ist, fragen wir, welche Folgen wünscht ihr euch, die es noch nicht gibt und dann können wir schauen.
Das machen wir. Sehr schön.
Gut. Sehr gut. Bis dann.
Bis dann. Vielen Dank auch.
Tschüssi.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.